einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute einmal außerhalb der Reihe und an einem ungewohnten Tag. Anstatt Mittwoch sind wir heute Freitag dran und zwar mit einer Bonusfolge. Es gibt nämlich ein kleines Jubiläum zu feiern. Mein Podcast Einfach Aussteigen wird heute ein halbes Jahr alt und deshalb habe ich mir ein paar besondere Gäste eingeladen. Mehr dazu gleich. Ja, zuerst einmal möchte ich mich bei dir und vor allen Dingen auch bei den vielen tausend Menschen bedanken, die jede Woche den Podcast hören und mir ganz tolle Nachrichten schicken. Das freut mich wirklich sehr. Ich möchte mal stellvertretend ein paar vorlesen, zum Beispiel von Nicole. Sie schreibt, ich möchte Danke sagen für deine Podcasts. Ich höre sie mir jede Woche an und die Folgen haben mir in einer lebensverändernden Phase viel Mut gemacht. Vielen Dank, Nicole, für deine Nachricht. Arne schreibt, seit kurzem höre ich interessiert die Auswanderer-Podcast-Folgen. Machst du klasse, sehr interessant und inspirierend. Vielen Dank, Arne. Stefanie hat mir geschrieben, dein Podcast ist Gold wert, wirklich. Es hilft ungemein, von anderen Auswanderern zu hören. Mach bloß weiter. Also, herzlichen Dank all denen, die mir geschrieben haben in den letzten Wochen und Monaten. Ich freue mich immer über Post. Auch du kannst mir schreiben, wenn du möchtest, und zwar über die Webseite der auswandererpodcast.de. Da gibt's ein Formular. Wenn du mehr über die Auswanderer aus meinem Podcast wissen willst, wenn du Fragen an sie hast oder wenn du Tipps brauchst für deine Auswanderung, dann komm in meine private Facebook-Gruppe. Das kostet nichts und bringt dir aber noch mehr Input. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung.
Mein Podcast.
So, in der heutigen Bonusfolge habe ich nicht einen Gast, sondern gleich zwei Gäste eingeladen. Und zwar sind Christoph und Adrian da. Die beiden sind Vielreisende und machen gemeinsam den Podcast Welttournee, der Reisepodcast. Das Besondere an diesem Podcast ist, dass Christoph und Adrian zeigen, dass man eben auch, wenn man fest angestellt ist und nur einen Regelurlaub von 30 Tagen und ein kleines Budget hat, trotzdem die Welt sehen kann. Gemeinsam haben sie schon über 100 Länder bereist und geben in ihrem Podcast viele Tipps rund ums Reisen und vor allen Dingen auch, wie man Länder entdeckt. Und weil ihre Geschichten und Tipps auch für zukünftige Auswanderer spannend sind, habe ich sie hierhin eingeladen. Christoph arbeitet als Projektmanager in Barcelona und Adrian ist Salesleiter in Hamburg. Deshalb erst einmal Hallo nach Barcelona. Hallo Christoph.
Ja, guten Tag, hallo, vielen Dank für die Einladung hier bei dir. Gemütlich hast du es.
Ja, sehr gerne. Und dann noch Grüße nach Hamburg zu Adrian, hallo.
Ja, moin zusammen, hi.
Die erste Frage, die ich in meinem Podcast immer stelle, die möchte ich euch beiden auch gerne stellen. Und zwar, Christoph, wenn du bei dir in Barcelona aus dem Fenster schaust, jetzt ist natürlich schon abends, wenn wir die Folge aufnehmen, aber was siehst du da?
Wenn ich diese Antwort jetzt wirklich ehrlich mache und beantworte, wie ich es jetzt machen werde, gibt richtig Ärger bei deinen Hörern. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, hier so ein bisschen links rum, sehe ich tatsächlich den Stadtstrand von Barceloneta. Jeder, der schon mal da war, weiß, ja, das ist so der Place to be. Gerade im Sommer ist natürlich hier Riesenchaos, aber ich habe eine gute Aussicht hier auf dem Strand tatsächlich. Klingt jetzt unfair, ist aber echt so.
Okay, gut, dann gehen wir mal nach Hamburg. Wie sieht's da aus?
Ja, fast genauso gut. Also wir haben statt Sand, haben wir ein bisschen Schnee hier vor der Tür liegen aktuell. Es ist relativ eisig, aber für Hamburger Verhältnisse sehr angenehm, weil niederschlagsfrei. Und es liegt Schnee, auch sehr, sehr selten. Also von daher Hamburg mal in ganz neuem Licht. Nicht so schlecht, wie man vielleicht denken mag.
Okay, also in Berlin grau, kein Schnee und nass. Also ich glaube, dann seid ihr beide an den besseren Plätzen als ich. Lass uns mal anfangen und zwar mit eurem Reisepodcast. Seit dem 1. Januar 2019 seid ihr damit gestartet. Jetzt sind wir ja in einer Zeit, wo die Reisefreiheit ja sehr beschränkt ist. Wie sieht es da mit eurem Fernweh eigentlich aus?
Tja, also ich würde mir die Frage gleich mal schnappen. Also Fernweh ist natürlich dieser Tage richtig, richtig groß. Also wir können genauso wie alle anderen seit Monaten ja nicht so reisen, wie wir es vorher gewohnt waren. Allerdings muss ich auch sagen, dass es eigentlich eine tolle Zeit war, um mal zu entdecken, was man so vor der Haustür machen kann. Also wirklich reisen vor der Haustür. Dann mag es, je nachdem wie der aktuelle Lockdown-Status ist, sein, wirklich zu sagen in der eigenen Stadt, aber auch in der eigenen weiteren Umgebung. Und ich glaube, da haben wir beide, Christoph, spring rein, sehr, sehr viele Sachen für uns entdeckt, die halt auch wirklich von zu Hause aus gehen, wo man gar nicht so weit reisen muss. Trotz dessen kein vollwertiger Ersatz. Ich glaube, wir freuen uns alle drauf, mal wieder, zumindest innerhalb Europas, schön uns kulturell mal etwas Neues wieder zu geben.
Genau. Gerade im letzten Sommer war dann der Sommerurlaub war ein bisschen anders. Normalerweise sind wir ja mit dem Nachtzug irgendwo nach Richtung Osteuropa fahren wir gerne. Aber letzten Sommer, kennt ihr ja alle wahrscheinlich, haben wir wirklich Urlaub vor der Haustür gemacht. Wir waren an der Ostseeküste, wir waren in Thüringen, wir waren im Weserbergland, also solche diese Ecken.
In Brandenburg wart ihr.
Ja, in Brandenburg waren wir auch, das ist ja immer sehr schön. Da sind wir wirklich oft, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und man muss gar nicht so weit raus irgendwie fahren. Wir haben mit dem Radiosender 1 Live haben wir mal eine Aktion gemacht. Also was es in Deutschland zu entdecken gibt, dass man gar nicht irgendwie nach Bali fahren muss für die besten Surfen, könnt ihr in der Ostsee auch. Oder wenn ihr mal Grand Canyon sehen wollt, fahrt mal zur Saarschleife. Das haben wir dann also alles auch gemacht im letzten Sommer einfach. Ne? Geht also wunderbar vor der Haustür.
Was jetzt bei eurem Podcast so spannend ist, ihr habt beide Vollzeitjobs, das habe ich vorhin auch kurz in der Einleitung gesagt. Das heißt, ihr habt natürlich auch diesen Regelurlaub von 30 Tagen und trotzdem zeigt ihr in eurem Podcast, wie es möglich ist, also auch mit einem sehr begrenzten, auch finanziellen Budget und einem begrenzten Urlaubsbudget eine Welttournee zu machen. Wie kam es denn zuerst mal auf diese Idee für den Podcast?
Ja, also der grundsätzliche Anstoß kam daher, dass wir natürlich schon seit langem zusammen reisen und als wir angefangen haben zu reisen, da hatten wir genauso wenig Zeit wie jetzt. Wir waren zwar Schüler beziehungsweise dann Studenten, da hat man ein bisschen länger Semesterferien als jetzt Urlaub, aber wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr wenig Geld und da mussten wir erfinderisch werden und haben angefangen, halt wirklich Reisen zu machen mit einem geringen Budget. Und wir haben gemerkt, dass wir durch dieses geringe Budget viel, viel mehr von den Ländern sehen, was uns sonst verwehrt geblieben wäre, wenn man halt ins teure Hotel geht oder wenn man sich halt den Mühe mehr Luxus gönnt. Das war die erste Erkenntnis und von den Reisen wiedergekommen haben wir immer viel erzählt. Und diese ganzen Geschichten musste sich der eine oder andere mehrfach anhören in unserem Freundeskreis, bis dann irgendjemand mal gesagt hat, Mensch, sprech das Ganze doch mal eine Tüte, ich habe die Sachen jetzt schon dreimal gehört, ist ja mehr super interessant, aber ja, Mensch, nehmt's doch mal auf. Und dann, Christoph, haben wir losgelegt, oder?
Dann haben wir losgelegt, ja, wir haben gesagt, wenn wir 50 Hörer die Woche haben, machen wir weiter. Inzwischen, ja, sind schon viele 10.000, die immer mit auch digital einfach um die Welt reisen, sich die Geschichten anhören zur Reiseplanung oder wenn sie selber da gewesen sind, dann wollen wir sagen, was sagen die beiden Jungs? Wir kriegen auch viel Post und sagen, ja, das war genauso, wenn wir jetzt irgendwie Myanmar oder Vietnam hatten, sagen das die Leute, ja, genauso war das bei uns auch oder bei uns war das anders. Ist also immer ganz, ganz interessant, auch das Feedback von anderen zu hören und wie wir es gemacht haben. Ist also für uns auch ein schönes Hin- und Herspiel einfach so, ne?
Genau, und darauf vielleicht nochmal aufzubauen, was du gerade noch gesagt hast. Also das wirklich jetzt mit 30 Tagen Urlaub zu machen, ganz normal. Uns ist es eben ganz wichtig, wir mögen unsere Jobs sehr, sehr gerne, alle beide. Und wir möchten einfach auch so ein wenig zeigen, dass man, wenn man das richtig angeht, seinen Job nicht immer kündigen muss. Und man muss auch nicht, ich sag mal, ich meine das überhaupt nicht despektierlich, aber ein Leben führen wie ein Influencer oder jemand, der sich sehr, sehr lange ein Sabbatical nimmt und dann einfach die Zeit hat, um zu reisen oder um lange zu reisen, sondern es geht auch, man kann die Welt sehen, wenn man seine 30 Urlaubstage mehr effizient nutzt und wenn man halt für seine eigene Art und Weise zu reisen ein paar Sachen verändert, vielleicht nicht in den Club fährt, ins Clubhotel, sondern eher ein Hostel oder vielleicht sogar bei ganz normalen Leuten vor Ort schläft und dann in 4-5 Tagen in so einem Land viel, viel mehr sieht und erlebt vom täglichen Leben, als wenn man halt, ja, so ein bisschen auf den Hauptrouten bleibt. Und ich glaube, da bieten wir ganz gute Beispiele und ja, wie gesagt, wir freuen uns, wenn das alles sehr, sehr leicht nachzureisen geht von anderen.
Wenn man jetzt aber ein begrenztes Budget hat und begrenzte Urlaubstage hat, macht man sich dann da einen Plan, wo man auch weiß, okay, an Tag 1 bin ich da, ich gebe da so und so viel Geld aus, ich weiß genau, wo ich schlafe, ich weiß genau, wo ich esse und ne, ich plane das exakt, weil ansonsten kann das ja wahrscheinlich auch relativ schnell ins Uferlose laufen.
Das stimmt. So einen ganz kleinen Plan machen wir uns auch, den brauchst du auch, wenn du sagst, also du hast jetzt 30 Tage. So eine ganz grobe Route haben wir. Also wenn man sagt, den besten Trick, den ich immer verrate, ist quasi, wenn ihr irgendwo hinfliegt, guckt euch mal vorher an, wie ihr vom Flughafen wegkommt. Denn, ihr kennt das wahrscheinlich selber, liebe Hörer, wenn ihr irgendwo in Bali ankommt, ist es mal Chaos. Jeder will irgendwas von euch, will euch ein Taxi anbieten. Wenn du aber schon vorher weißt, du gehst jetzt runter in die Etage 3, da fährt der Bus in die Stadt für $1, was auch immer, hast du diesen Ankunftsstress schon mal nicht, bist sofort weg vom Flughafen und sofort in diesem Leben drin. So, und diese Planung, diese Grundfakten, nenne ich sie mal, die machen wir vorher. Lassen uns auf der Reise dann aber Zeit für die spontanen Sachen, was Adrian eben sagte, bei Einheimischen wohnen. Wir haben mal in einer Kokosnussfarm in Vietnam übernachtet und damit geholfen. Das kann dann dadurch entstehen, dass du einen Rahmen hast mit Ankunft, Abfahrt, sage ich mal, Transport. Und was dazwischen passiert, das weiß der liebe Gott oder die Einheimischen mehr oder weniger nur.
Jetzt habt ihr gemeinsam über 100 Länder bereist. Du wohnst jetzt, Christoph, heute in Barcelona. War das mit ein Grund, weil du plötzlich auf der Reise mal gemerkt hast, oh, Barcelona ist eigentlich so toll, ich möchte gern hier bleiben?
Kennt ja jeder, der schon mal in Barcelona war. Das ist vielleicht so eine der Top-Städte in der ganzen Welt, würde ich sogar sagen. Ich habe so ein bisschen meine Liebe an dieses spanische Leben verloren. Ich habe in Lissabon studiert, kannte daher dieses Leben, etwas leichte, viele Lebensqualität, viele Sonnenstunden. Und sollte nach dem Studium, sollte ich dann einen Job in Deutschland anfangen, wo ich mir dann sagte, willst du das jetzt? Willst du wirklich zurück nach Deutschland, wo du das einmal so kennengelernt hast? So, und dann dachte ich mir, Lissabon ist jetzt schwer, gerade für Berufsanfänger gewesen damals in der Zeit, Finanzkrise und so weiter. Dann ging es nach Barcelona, habe ein Praktikum gemacht und bin dann ganz auf gut Deutsch einfach da kleben geblieben sozusagen. Über 9 Jahre jetzt schon.
Das Lustige ist, bei Christoph in der Abi-Zeitung stand schon drin, wird mal, oder als Berufsbezeichnung für die Zukunft, verleiht mal Tretboote in Spanien. Also er ist jetzt näher gekommen, ja, als in Spanien. Nur Tretboote fehlen noch, aber ich weiß zum nächsten Geburtstag, ich spare schon. Ja.
Aber Adrian, bei dir war das nie der Fall, dass du irgendwo mal auf einer Reise gesagt hast, da möchte ich bleiben?
Also ich empfinde mein komplettes Leben irgendwie immer noch als eine gewisse Reise. Also ich habe in sehr, sehr vielen Orten gewohnt, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Ich habe in den USA eine Zeit lang studiert. Ich habe von der Arbeit aus war ich in Tschechien, ich war in Ungarn, ich war in Belgien, in Deutschland, auch teilweise in Amerika. Also von daher habe ich eigentlich, ich glaube, die letzten 12, 13 Jahre bestimmt 16, 17 Umzüge hinter mir. Und jetzt bin ich das erste Mal so eine längere Zeit am Stück an einem Ort mit Hamburg. Von daher sehe ich alles so ein bisschen als eine Reise, aber irgendwie am Ende des Tages, ich weiß nicht warum, hat es mich dann doch immer in Deutschland gehalten, aber wer weiß, was noch kommt. Also ich kann es mir definitiv auch nochmal vorstellen, eines Tages auch für länger oder für immer vielleicht sogar, in ein anderes Land zu ziehen, ja.
Das wichtigste Ausland hast du vergessen, Adrian, du hast in Passau studiert, in Bayern.
Ja, stimmt. Das stimmt, da bin ich auch, ich spreche besser Bayerisch als du Spanisch.
Ja. Das heißt jetzt, wenn Leute zuhören und sagen, cool, 30 Tage Urlaub im Jahr, das habe ich auch, ja, auf der einen Seite, aber wie viel Geld brauche ich denn auf der anderen Seite, um so coole Reisen zu machen? Habt ihr da einen Überblick, was ihr mal so gesamt für so eine Einzelreise ausgibt oder jetzt mal für diese 100 Reisen, die ihr mal gemacht habt?
Ich würde sagen, es kommt immer drauf an. Also wenn wir jetzt mal eine Reise nehmen, wo wir zum Zelten nach Polen gefahren sind mit dem Auto. Ich glaube, das kriegt man sehr günstig hin mit Campingplatz und der Unterkunft und dem Essen und Trinken. Ich glaube, da kannst du problemlos eine Woche lang reisen und du gibst da pro Kopf nicht mehr als 200 Euro aus und hast da trotzdem sehr, sehr gut gegessen und getrunken. Und es gibt natürlich auch Reiseziele, wo es ein bisschen schwieriger wird. Also wir waren zum Beispiel in Kanada, da muss man dann schon ein bisschen mehr Geld einplanen, alleine schon, weil der Flug lang ist und viel Geld kostet. Das kommt immer drauf an, aber ich würde mal so als Faustformel sagen, eine Langstreckenreise, Christoph, spring rein, wenn du es anders siehst, würde ich mal sagen, so um die 1000 Euro kriegen wir das eigentlich meistens hin. Wenn man ein bisschen flexibel ist mit den Flügen und dann vor Ort ein bisschen guckt, aber viel mehr kostet es eigentlich in der Regel nicht, je nachdem. Wir bleiben halt aber auch nur maximal dann meistens so 2 Wochen, ja, also dann hast du halt.
Wenn man da noch ein bisschen Mut dazu hat, also wenn ich jetzt mal das Beispiel Asien nehme, wir waren mit Freunden in Asien. Die waren so dran gewöhnt, dass sie das typische, ja, das westeuropäische Essen haben wollten. Natürlich zahlt man dann nochmal einen Zehner für eine Pizza, wo wir beide dann noch eher uns einfach in die Straßenküche setzen für ein super Gericht, super Curry. Was kostet das? 1,50? Das ist auch wieder der Unterschied, ne? Was man, wie viel Mut man hat, wie viel Neues man entdecken will, das ist dann auch so ein bisschen, was das Budget noch ausmacht. Also,
ne? Ja, und auf einer Kokosnussfarm schlafen, wo man nächsten Morgen mithilft, Kokosnüsse zu ernten, ist dann auch quasi umsonst. Und man erlebt halt Sachen, das meinte ich ja eingangs, also man muss sich ein wenig drauf einlassen, wirklich sehr, sehr basic zu reisen, dann kommt man auch in Kontakt. Wir haben zum Beispiel auch in Kroatien, haben wir bei Opa Nico, den haben wir abends in der Kneipe kennengelernt, der hat ein Gästezimmer, da haben wir das Abendessen bezahlt und dann durften wir bei denen im Gästezimmer übernachten und der hat dann den nächsten Tag uns ein bisschen durch sein Leben mitgenommen und die Geschichte, die er auf dem Balkan erlebt hat. Und das war einfach mega interessant. Wir waren da für 2 Tage Teil der Familie, haben damit gegessen, mit getrunken. Und hätten wir uns, auch wenn wir uns nur das Hostel ausgemacht hätten, dann hätten wir das schon nicht erlebt und gesehen. Und das versuchen wir wirklich immer in Betracht zu ziehen. Wenn es um eine Unterkunft geht, einfach mal dorthin gehen, wo die Locals Feierabend machen und dann die Leute einfach mal ansprechen. Und ganz häufig kann man in sehr vielen Ländern sehr gastfreundlich auch einfach mal bei den Leuten übernachten. Und ist dann so ein Stück weit Teil der Familie.
Cool, jetzt hast du vorhin gesagt, 2 Wochen seid ihr im Schnitt an einem Ort oder was empfiehlt ihr, wie lange soll man an einem Ort bleiben, so dass man den Ort auch authentisch kennenlernt und jetzt mal nicht nur auf den Touri-Pfaden unterwegs ist?
Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie weit es geht. Also wenn ihr jetzt nach Asien fahrt oder vielleicht nach Mittelamerika, diese 2 Beispiele, sage ich jetzt mal, versucht da mal ein bisschen länger zu bleiben. Denn so ein Flug haut ganz schön rein beim CO2, das wissen wir auch. Wenn wir also was Langes machen, dann versuchen wir wirklich schon Vietnam, Thailand, Myanmar, man kann sogar noch nach Singapur rüber, dass man diesen Einfluss, den man ja nun wirklich hat, dass man den noch ein bisschen mindert. Genauso mit Mittelamerika kann man eine gute Tour machen von Panama runter Richtung Mexiko hoch. Das geht ganz gut. Wenn man aber sonst, was wir sonst machen, mit dem Nachtzug oder irgendwo Richtung Osteuropa, kann man noch mal gut eine Sommerwoche Richtung Osten düsen einfach so. Das ist also ein bisschen, je nachdem wie weit es ist und Deutschland zielt natürlich auch super am langen Wochenende. Das sind so die 3 Unterschiede, die wir immer so sehen.
Hm. Ja, und wir sind uns da, glaube ich, auch einig, dass wir natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir machen Vietnam in einer Woche, dass wir da nicht rauskommen und sagen, wow, wir haben jetzt ganz Vietnam gesehen. Und das ist auch eine Sache, wenn man in Diskussionen kommt über die Art, wie wir reisen, das muss man immer so ein bisschen dazu sehen. Also was wir halt versuchen ist, in kurzer Zeit sehr vertikal in dieses Land reinzukommen, einen Einblick zu gewinnen in die Kultur, wie leben die Leute, was treibt die Leute um. Und das schaffst du eigentlich in so einer Zeit, wenn du, wie ich es anfangs erwähnte, in der Familie übernachtest und nicht im Hostel, dann kommst du da sehr nah ran. Was wir dann natürlich sehr häufig auf der Strecke lassen bei sowas ist, wir fahren nicht jede Sehenswürdigkeit an. Wir haben nicht jeden Tempel in Vietnam gesehen. Wir waren auch noch nicht an jedem Strand in Indonesien oder auf Bali. Aber die Sachen, die uns wirklich wichtig waren und die wir sehen und kennenlernen wollten, auf die haben wir uns konzentriert und die haben wir gesehen und haben wir kennengelernt. Und dann reicht mitunter auch mal eine Woche in Vietnam, um einschätzen zu können, ist das, oder wie sehe ich dieses Land? Und wenn uns das Land sehr gut gefällt, dann kommen wir auch häufig wieder. Und ich kann nur sagen, Portugal, Ungarn haben uns schon mehrfach zum Beispiel gesehen, weil wir es einfach sehr toll finden und da sind wir dann vielfältig auch hinterher nochmal hingefahren.
Ja, bei über 100 Ländern kommt jetzt natürlich eine Frage, die ihr noch nie gehört habt. Was ist denn euer Lieblingsland?
Fange ich mal an. Ja, Adrian hat schon verraten eben, wahrscheinlich bei mir ist es Portugal, weil es erstmal, klar, es ist nah dran, aber auch so vielfältig. Ne? Man ist schnell durch von Norden mit Porto, den schönen Ländern, Richtung Lissabon, Richtung Algarve runter. Das ist für mich vielleicht so eins der besten Reiseländer, auch die man sich vorstellen kann. Das
die
ist
Inseln cool. Auch, ne?
Ja, Madeira waren wir mal, Azoren waren wir mal. Das ist also wirklich, da hat man wirklich alles. Das ist immer noch so, ja, meine geheime Liebe so ein bisschen. Ne?
Tja, ich würde eher sagen, also ich würde mal kommen mit dem Land, was mich am meisten überrascht hat und was so die Erwartungen vorher anging, was man dann dort erlebt hat. Das war für mich ganz klar in Europa und das war die Ukraine. Und wenn man an die Ukraine dachte oder denkt mit der Geschichte, die gerade dort abläuft und so weiter und so fort, hat man eine andere Erwartungshaltung, als wenn man dann dort ist. Und es war einfach wunderschön. Wir waren an der Schwarzmeerküste, sind dann hoch bis nach Kiew. Es war super zu bereisen mit Nachtzügen. Christoph hat es erwähnt, wir lieben Nachtzüge über alles. Das ist eine ganz klasse Art und Weise, sich fortzubewegen. Auch kostengünstig, effizient und gleichzeitig natürlich auch klimaschonend. Und ja, es ist einfach faszinierend. Die Leute, die verschiedenen Facetten des Landes, wenn man aus Lemberg dann weiterkommt an die Schwarzmeerküste, sehr mediterranes Klima, mediterranes Flair. Ein bisschen wie auf Ibiza, nur halt auch kostentechnisch ganz andere Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, wahnsinnig viel zu entdecken und sehr, sehr hässliche Menschen. Das war für mich ganz klar oder ist bis heute für mich das am meisten überraschendste Land und ich fahre definitiv wieder hin.
Okay, wo sind denn die hübschesten Menschen eigentlich? Skandinavien?
Oh, jo, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. Schweden, Norwegen, das war schon, das ist schon, auch so vom Kleidungsstil. Israel, die wissen sich auch sehr zu kleiden, das fand ich immer noch stark. Und sonst, haben wir noch irgendwas, Adrian? Die hübschesten Menschen?
Ja, ich finde ja irgendwie überall Leute schön.
Das ist eine richtige Politiker-Antwort.
Sag jetzt mal ganz platt. Aber ich habe auf der ganzen Welt, glaube ich, in jedem Land Leute gesehen, wo ich sage, boah, die sehen immer gut aus und sind schön. Und ich konnte für meinen Geschmack auch keine höhere Dichte in einem Land feststellen gegenüber einem anderen jetzt so ganz krass bisher. Aber, ja, wenn ich was sagen müsste, würde ich denn nehmen?
Brandenburg.
Brandenburg, okay, natürlich. Klar, in Brandenburg, Christoph, sehr gut.
Hat sich einer mal verliebt von euch unterwegs?
In eine Stadt, in ein Land?
In eine Person.
Ach so, in eine Person. Verliebt.
Nee. Also so lange seid ihr dann gar nicht unterwegs da?
Nee,
das ist mal.
So weit waren wir noch nicht, nee.
Also ich bin bekannt fürs Blitzverliebtsein. Ich verliebe mich auch auf dem Oktoberfest jedes Jahr dreimal. Also das ist also so ein bisschen verliebt in Leute natürlich, würde ich schon sagen. Aber jetzt nicht, dass es irgendwann mal in eine Risikozone gegangen wäre, dass ich dort hätte bleiben müssen, oder?
Brandenburg.
Ja. Am Ende ist es immer Brandenburg.
Ja, ja? Klar. Auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, die Frage möchte ich aber, oder habe ich auch gehört, trotzdem möchte ich die Frage noch stellen, was war der schlimmste Trip?
Boah, schlimmste Trip? Ich glaube, wir machen das immer gut. Klar haben wir hier und da mal ein paar gefährliche Situationen, die man halt so hat, wenn man reist wie wir. Aber so richtig schlimm, wo ich jetzt nachts schweißgebadet aufwachen würde, ich glaube, das hatten wir gar nicht. Also wir können ja da auf Holz klopfen hier.
Rumänien, habe ich gedacht.
Ach so.
Hat jemand erzählt.
Ja, Rumänien, ja, das, ja.
Ist denn? Ich bin komplett durchgeladen, also ich habe gleich drei Geschichten, Christoph, du scheinst alles gut verdrängt zu haben. Aber erzähl euch mal weiter, Christoph, fangen wir mit Rumänien an.
Rumänien, ja, oh Gott, da muss ich gucken, wie ich das jetzt hier ausdrücke. Also Rumänien, Es ist ein bisschen so, wie man es sich vorstellt, haben wir im Podcast gesagt. Gab es viel
Hast du
Post
gesagt?
Von Hörern, die sagen, gab es viel Post von Hörern, die sagten, ja, das ist gar nicht so, fahrt mal da und dahin. Also ich habe mich in diesem Land, vielleicht kennt ihr das, ihr liebe Hörer, wenn ihr irgendwo ankommt und euch so vom Anfang an gar nicht so richtig wohlfühlt. Also irgendwas stimmt nicht, wenn ihr am Flughafen schon rauskommt, Taxifahrer ein bisschen nervig sind. Das war bei mir in Rumänien so der Fall. Und ich habe mich da so durchgehend einfach so ein bisschen unwohl gefühlt tatsächlich. Aber es war jetzt nicht kein schlimmes Erlebnis, aber ich habe gesagt, ja, das ist vielleicht nicht so meins hier, ne?
Also ich fand Rumänien mega cool. Kann ich so nicht unterschreiben. Habe ich beim Podcast, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich Rumänien eigentlich ganz, ganz toll fand. Und Christoph, du scheinst ein paar Sachen verdrängt zu haben, die relativ tief in deinem Gewissen sein sollten. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir waren in San Salvador, der Hauptstadt von El Salvador, und sind dort mal ein, zwei Mal falsch abgebogen. Und die ganze Stadt dort ist quasi aufgeteilt in Gangs. Und nichts aus dem Nichts stand uns plötzlich, ich tippe, der Bengel war 13, 14 Jahre alt, ein Junge mit einer durchgeladenen Kalaschnikow gegenüber. Und der hat diesen Straßenzug da so ein bisschen beschützt. Der war mega nett, hat gesagt, ja, ihr seid Touristen, keine Angst, alles gut. Aber trotzdem fühlt man sich da sehr, sehr unwohl, wenn dort jemand in dem Alter vor einem steht. Also der Tag war für mich gelaufen. Wir sind dann auch gleich, glaube ich, in irgendein Surfcamp geflüchtet, mehr oder weniger. Stimmt, und haben uns dann dort eher in Gefilde begeben, wo wir sonst nicht so viel so oft anzutreffen sind. Aber das muss ich schon sagen, war so ein Ding, das hat mir 2 Tage mal ein bisschen zu denken gegeben, wo wir da hingeraten sind. Aber ansonsten, auch in El Salvador war es sonst nicht so, dass man das jeden Tag das Gefühl hat, das wäre sehr gefährlich. Aber das war nicht so feierlich.
Ich bin gut im Verdrängen, wie ihr merkt.
Ja. Jetzt ist es so, normalerweise im Podcast spreche ich ja mit Menschen, die ausgewandert sind, die so ihr altes Leben in Deutschland hinter sich gelassen haben, um im Ausland neu zu beginnen, weil diese Geschichten inspirieren ja auch Menschen, die potenziell auswandern möchten oder die diesen Traum verfolgen. Und deswegen wollte ich euch auch mal fragen, Christoph ist schon ausgewandert, Adrian ist aktuell in Hamburg. Was sind so die Länder aus eurer Sicht, so die attraktivsten Länder zum Auswandern, auch wenn man so ein bisschen anschaut mit den Lebenshaltungskosten, das Leben allgemein, auch so die Freundlichkeit der Menschen oder so, wo ihr jetzt sagt, auch jemand aus Europa, jemand aus Deutschland, der auswandern möchte, das wären so die Länder, die ihr empfehlen würde zum Auswandern.
Wir müssen ja mal gucken, wir nehmen diese Folge ja jetzt im Winter 2021 auf. Es kommt ja gerade so ein bisschen das Thema Homeoffice auf, digitale Nomaden. Müssen wir mal festlegen, wie weit ist denn Auswandern gesagt? Also so wie ich zum Beispiel, der mit Deutschland ja nichts zu tun hat, sondern wirklich in Spanien arbeitet. Oder was jetzt viele machen, die Richtung Kanaren ziehen, einfach mal, weil sie ihren Winter zum Beispiel auf den Kanaren verbringen wollen. Portugal, diese Richtung nochmal, das könnte man vielleicht auch nochmal vorher abklären, wie weit das dann runtergehen soll noch so, ne?
Der eigentlich erstmal nur fürs Auswandern, das digitale Nomadentum wäre quasi dann so der zweite Schritt oder der zweite Teil der Frage.
Ich dränge mich mal vor. Ich glaube, wenn ich auswandern würde, ich überlege es mir gerade parallel, wenn ich auswandern würde, das würde ich schon richtig weit weg machen. Und ich glaube, wenn ich mich so durch die Welt denke und die Sachen, die wir gesehen haben, ich glaube, ich würde tatsächlich sogar nach Argentinien gehen. Weil zum einen hat man Jahreszeiten, ich finde es super cool, wenn man Jahreszeiten hat und das Wetter auch ein bisschen verändert, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit mit Meer und so weiter und so fort. Und was mich halt nachhaltig begeistert hat, sind die Leute dort und die Herzlichkeit. Wir waren dort beim Fußballspiel und wer mal so ein argentinisches Fußballspiel, River Plate damals war das, im Stadion erlebt hat, das war so toll, so ein tolles Gemeinschaftsgefühl mit den ganzen Leuten dort. Und ja, Spanisch wollte ich eh immer noch mal lernen, da bin ich nicht mehr so abhängig von Christoph bin. Von daher, das würde sich sehr anbieten mit Argentinien. Das wäre so mein ja, glaube ich, mein Tipp, den ich sagen würde, wo es bei mir mal hingehen könnte.
Cool. Ist das auch günstiger da zu leben oder wie hast du das so festgestellt, dass ihr da wart?
Also ich glaube, Argentinien war ein Ticken günstiger als bei uns, je nachdem, was man gegessen hat. Also wenn man sich jetzt gerne von viel Rinderfilet ernährt, dann ist natürlich das Paradies und es kostet alles, ich glaube, es war ungefähr die Hälfte oder vielleicht sogar ein Drittel wie bei uns. Es war ein bisschen günstiger, aber alles in allem war es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, man spart mega Geld, wenn man in Argentinien lebt. Und ja, also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Level wie vielleicht in Thailand oder wenn man nach Vietnam ginge, das ist definitiv da noch etwas hochpreisiger.
Wenn ich nochmal wählen könnte, wenn ich frei wählen könnte, würde ich wahrscheinlich nach Kapstadt gehen. Also normalerweise, wenn es nicht gerade Corona ist, verbringe ich im Winter gerne mal 4 Wochen da unten. Ist gerade für ja, Leute aus dem Internet super, super Verbindung da unten, tolle digitale Szene, super Kaffee, geile Natur, gerade der Tafelberg, so mitten in der Stadt. Das ist vielleicht auch noch so neben Lissabon eine meiner Lieblingsstädte und wenn ich wahrscheinlich frei wählen könnte, Ja, ich würde wahrscheinlich auf Kapstadt tatsächlich mich fixieren. Vielleicht schaffe ich es bis zur Rente mal, dass ich mal mich da zur Ruhe setze da unten. Mal schauen.
Ist das so ein Rentnerparadies?
Nee, eigentlich gar nicht. Nee, Rentner eigentlich gar nicht. Also sehr, sehr modern, sehr jung, sehr hip. Ich, ja, ein bisschen wie Berlin-Mitte teilweise auch so. Also wirklich eine coole Szene da noch so. Also ich bin gerne in Kapstadt tatsächlich.
Jetzt hast du gerade die digitale Szene erwähnt. Das ist natürlich ein total spannendes Thema. Gerade durch die Corona-Zeit wird es ja auch jetzt für viele Angestellte plötzlich möglich, remote zu arbeiten, also auch für ein deutsches Unternehmen und auch da in der Zeit ins Ausland zu gehen. Wie habt ihr das festgestellt bisher auf euren Reisen? Nimmt das immer mehr zu, dass ihr also da auch Deutsche trefft, die für ein paar Monate dann nach Vietnam gehen und ein paar Monate mal in Spanien und so weiter? Wie habt ihr das so auf euren Reisen erlebt?
Also bisher haben wir viele Leute getroffen, tatsächlich, die halt irgendwie Freelance gearbeitet haben und oder sich selbstständig gemacht haben mit irgendwas Kleinem und das dann von unterwegs gemacht haben. Ich muss sagen, was noch nicht so viele waren, waren halt Leute, die in klassischen Arbeitsverhältnissen sind, so wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Das habe ich noch nicht so oft erlebt, aber ich glaube, und das wird ein mega Booster werden, jetzt diese Corona-Zeit, immer mehr Firmen bieten das jetzt an, dass es von zu Hause möglich ist zu arbeiten, auch über einen längeren Zeitraum. Und ich weiß, in meinem eigenen Unternehmen, bei Mars, ist es so, dass wir durchaus auch Leute haben, die in den vergangenen Jahren im Winter dann einfach mal 3 oder 4 Monate in Portugal gearbeitet haben, remote. Das geht absolut. Ich selber war auch schon mehrere Wochen zum Arbeiten, dann in Spanien, zum Beispiel bei Christoph, das mache ich immer mal wieder, dass ich dann 2, 3 Wochen nach Barcelona gehe, von dort arbeite. Das wird sich massiv ausdehnen. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen in der gleichen Zeitzone bleibt, Christoph hat ja Kapstadt angesprochen, gibt es da natürlich auch ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, wo man sich, je nachdem, worauf man steht, Wetter oder aber auch Kulturen oder wie auch immer, wenn man sich damit umgeben will, dann kann man viele Sachen machen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der möchte unbedingt mal in den Alpen den Winter verbringen, damit er jeden Tag Skifahren kann. Und sind so Kleinigkeiten, aber das wird es auf jeden Fall viel, viel mehr geben. Und das wird der Trend, glaube ich, in der Arbeitswelt der nächsten 3, 4 Jahre werden.
Ein guter Indikator dafür ist natürlich die Coworking Spaces, ne? Also es gibt ja schon in jedem kleineren und größeren Stadt, selbst in der Stadt, wo wir herkommen, die hat 20.000 Einwohner, gibt es inzwischen einen Coworking Space. Und ich glaube auch, wenn wir diese ganze Kram hier mal überstanden haben, wird dieses Thema Coworking, also dass man mit verschiedenen Leuten sich tagsüber trifft, sich austauschen kann, coole Locations hat, also dass man nicht wie wir jetzt hier im Schlafzimmer am Schreibtisch sitzen muss, sondern ein cooles Office hat. Das ist jetzt hier in Barcelona drin. Ich weiß es von Lissabon, da öffnen quasi ja wöchentlich vor Corona öffneten da neue Coworking Spaces. Ich vermute, das wird dann auch im nächsten Jahr spätestens auch wieder der absolute Trend, dieses Leben und Arbeiten im Coworking Space drin.
Ja, und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, es gibt zum Beispiel auf Mauritius, die haben so ein bisschen Schlagzeilen gemacht, eine Hotelkette, die Leuten angeboten hat, aus dem europäischen Raum da für mehrere Monate zu wohnen, also auch ein komplett Preisangebot, was wirklich sehr attraktiv ist. Und es gibt auf der anderen Seite dann auch wieder Länder, die sogar extra Visa herausgeben für Leute, die also länger als diese 3 Monate im Land bleiben wollen. Also, dass man im Prinzip eine Attraktivität schafft, genau für solche digitale Nomaden.
Ja, das habe ich hier auf den Kanarischen Inseln erlebt. Ich glaube, es war Fuerteventura. Da machen verschiedene Hotels, geben dir einfach ein Angebot. Hier, ihr könnt dieses Zimmer haben, was sonst pro Nacht, keine Ahnung, 100 Euro kosten würde, könnt ihr für einen Monat für 700 bis 800 Euro haben. Und natürlich zieht das viele Leute an. Die sagen, okay, ich kann arbeiten, wo immer ich will. Gehe ich doch einfach in ein Hotel, habe noch einen Pool dabei, ein paar Sonnenschirme, Balkon, alles, was ich brauche und zahle dann halt meine 800 Euro Miete in Anführungszeichen und lebe dann in Spanien so, ne?
Und das ist für die Destination natürlich auch ein riesen Wirtschaftsfaktor, wenn man sich vorstellt, gerade wenn man Länder nimmt, wir haben es gerade schon angerissen, die vielleicht vom Kostenlevel her ein bisschen niedriger sind und man hat die Gelegenheit als jemand, der vielleicht in Deutschland ganz gut bezahlt wird, dann absolut, ja, mit dem Gehalt eine längere Zeit ins Ausland zu gehen. Das ist natürlich eine mega attraktive Sache, vom Hotelier bis hin wirklich auch zur lokalen Gastronomie, dass dort, ja, das ist quasi auch ein Wohlstandsfaktor sein kann, möglichst viele Remote-Arbeitende dorthin zu bekommen, weil die einfach mal auch schlichtweg Geld mitbringen, ja?
Ja, ein Punkt ist natürlich, da wollen wir jetzt aber nicht stärker drauf eingehen, ist dann auch so die steuerliche Gesetzgebung, die dann so ein bisschen schwierig ist, wenn du in der Festanstellung für eine deutsche Firma aus dem Ausland heraus arbeitest und die dir eigentlich das Geld ins Ausland überweisen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was mich noch interessieren würde, du hast das vorhin, Adrian, kurz erzählt, wenn man ein Land jetzt auch gerade, wenn man dahin auswandern will oder meinetwegen ein paar Monate im Jahr da leben möchte, wenn man ein Land authentisch kennenlernen will. Was sind so eure Hacks, wo ihr sagt, okay, das müsst ihr machen, um ein Land wirklich authentisch kennenzulernen, um danach beurteilen zu können, ob das passt. Also du hast vorhin auch gesagt, ne, übernachten bei Leuten zu Hause zum Beispiel, das wäre ein guter Tipp.
Genau, also ich würde ganz klar sagen, das steht und fällt und beginnt damit, mit Locals, nenne ich die Leute, mal in Kontakt zu kommen. Sei es, dass man wirklich dahin geht, wo Locals ihren Feierabend machen, sind es Bars, Kneipen, spielen die draußen Boccia, was auch immer. Und da wirklich versuchen, und die Leute sind mega offen, egal wo auf der Welt, da zusammenzukommen, sei es, dass man beim Beachvolleyball mitspielt oder wie gesagt beim Boccia oder in der Kneipe ein Bier zusammen trinkt, ist, glaube ich, der allererste Schritt, um eine Kultur wirklich kennenzulernen und mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und das ist auch eine der Sachen, die uns glücklicherweise sehr gut gelingt. Und das wäre mein erster Tipp, was man da tun sollte.
Ich gehe nochmal in die andere Richtung, als Beispiel aus Barcelona. Macht nicht nur den Hochglanztour. Ich sag mal, ihr seid in Barcelona gewesen, ihr hattet ein schönes Hotel, da ist ein schöner Balkon, ihr habt Sonne, alles toll gewesen. Klar würde man dann gerne in Barcelona wohnen. So, wenn ihr jetzt aber euch auf den Wohnungsmarkt in Barcelona zu normalen Zeiten bewegt, ja, dann wird euch schon was angeboten, ein Fenster zum Hinterhof, kleine Wohnungen. Das könnte man sich vorher auch schon mal einverleiben, indem man wirklich mit Locals spricht, was Adam gerade sagte, beim Beachvolleyball triffst du mal welche Leute, quatscht mit denen schon mal, wie ist es denn wirklich hinter dieser Touristenfassade, macht das Sinn, macht das Spaß hier zu leben, das hilft dann auch wirklich das Treffen mit den Locals auch einfach mal ein bisschen weiterzukommen schon mal. Ne?
Und die können euch in der Regel auch ganz klar sagen, was man sich dann vor Ort wirklich anschauen oder erleben sollte. Stellt euch nur einfach mal vor, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und stellt euch vor, jemand kommt in eure Heimatstadt, in euer Heimatdorf, mag sie so groß oder so klein sein, wie es mag. Derjenige oder diejenige, die wirklich sagen kann, was es da zu erleben gibt, sind die Leute, die dort wohnen. Und zu entdecken gibt es überall was. Und ich glaube, jeder hat sofort einen Gedanken, wenn er jetzt an sein Zuhause denkt, Mensch, was würde ich denn einem Gast, der hierher kommt, empfehlen, was sie oder er machen sollte. Und genauso funktioniert das überall auf der Welt, sei es in Barcelona oder halt in irgendeinem kleinen Dorf in den Bergen im Nordthailand. Das ist aus unserer Sicht wirklich der Schlüssel dann zum Erfolg, wenn man so möchte, da von den Leuten dann gesagt zu bekommen, fahrt mal dahin, guckt euch das an. Und das ist ganz häufig, ist es ein bisschen weiter weg von den klassischen Touristenrouten. Hin und wieder ist es aber auch auf den Touristenrouten. Das muss nicht immer alles schlecht sein, nur weil es im Lonely Planet steht, ja.
Und letzter Punkt dazu, wenn jetzt irgendwer sagt, ja, ich habe jetzt keine Lust, irgendwelche Leute anzusprechen oder ich habe nicht den Mut, in der Kneipe oder im Beachvolleyball irgendwie Leute voll zu labern. Es gibt auch schon inzwischen wirklich viele, viele Facebook-Gruppen oder Meetup. Einfach, dass man sagt, okay, man liest schon mal sich so ein bisschen ein, was machen die, was liegt an, welche Termine gibt es, wo kann man mal hingehen. So kann man sich schon mal auch aus der Heimat ein bisschen rantasten und muss jetzt nicht ins kalte Wasser einfach springen, wer da vielleicht nicht den Mut hat oder das sich nicht traut einfach so. Ne?
Und was sind für euch auf der anderen Seite die No-Gos? Also was man A, nicht auf Reisen tun sollte und was man B, auch schon gar nicht tun sollte, wenn man Land authentisch kennenlernen möchte?
Ich glaube, es hat immer ein bisschen was mit Respekt zu tun. Wie verhält man sich vor Ort? Wir versuchen ja immer ein bisschen nachhaltig zu reisen. Also wenn man irgendwo hingeht, dass man vielleicht eben nicht in die großen Ketten geht, dann geht man halt mal wirklich in ein Restaurant, kauft, wenn man einen Kühlschrankmagneten haben möchte, wie ich es gerne mache, kauft man lieber mal bei Locals, bei einem kleinen Shop und bringt so ein bisschen das Leben in diese kleineren Sachen einfach rein. Das ist für uns immer wichtig, dass man den Leuten vor Ort, egal wo es ist, ob es jetzt Barcelona oder auch in Asien ist, vielleicht sogar ein bisschen mit Respekt begegnet, das ist schon mal ganz gut und halt nicht diese deutsche Kultur einem aufdrücken will. Ja, es gibt ja keine Currywurst hier oder was auch immer. Das war für uns immer ganz wichtig und das haben wir über die ganzen Jahre sehr gut gemacht, da bin ich ganz stolz auf uns, glaube ich.
Ja, und ich würde auch noch empfehlen, fahrt nicht in zu großen Gruppen. Also wenn ihr zu zweit oder vielleicht auch zu dritt unterwegs seid, dann seid ihr einfach auch viel zugänglicher für andere Leute. Und wenn ihr mit 6 oder 7 Leuten zusammenreist, das habe ich auch schon gemacht, dann ist man halt einfach mal eine geschlossene Gruppe und dann trifft man auch sehr, sehr schwierig andere, weil eigentlich alles in dieser Gruppe schon funktioniert. Das kann auch mal Spaß machen, aber grundsätzlich würde ich immer schauen, nicht zu große Gruppen zu bilden und dann vor Ort sehr, sehr offen sein und sich alles angucken. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass ich jetzt jemand verurteilen würde, der auch, wenn er sagt oder sie sagt, ich muss in ein schönes Hotel gehen, alles okay. Das würde ich nicht als No-Go sehen. Es hilft natürlich nicht, aber man muss gucken, dass man weiterhin, ich sag mal, sehr offen durch die Gegend läuft und sich nicht, weil das macht man automatisch, sich daran orientiert, wo sehe ich am meisten Leute, die so sind wie ich oder wie wir. Ja, wenn du siehst, du kommst irgendwo in ein Hostel nach Taiwan, natürlich ist die Versuchung hoch, dass du abends beim Bierpong mit 2 Australierinnen oder Australiern da einen schönen Abend verbringst. Das ist am einfachsten, das liegt sehr nah, aber du wirst an diesem Abend nichts Neues lernen, was du nicht schon bei dem gleichen Bierpong-Spiel in Thailand vor 2 Jahren gelernt hast und dementsprechend ruhig dann aus der Komfortzone raus, nicht den einfachsten Weg nehmen, sondern dann raus aus dem Hostel, zweimal in die ominöse Seitenstraße einbiegen und dann kommt man meistens schon wohin, wo man vorher noch gar nicht mit gerechnet hat, dass man da landet den Abend.
Im Hostel lernst du dann aber die Gitarrengriffe für Wonderwall, das ist doch gut.
Ich habe sie bis heute nicht gelernt.
Möchtest du was erzählen?
Um Gottes Willen.
Ja, aber das ist ein super Punkt, weil gerade wie Adrian auch sagt, ich glaube auch, man der Einfachheit halber schließt man sich natürlich immer dem an, was man natürlich kennt, auch schon alleine sprachlich. Deswegen wollte ich auch noch fragen, wenn ihr unterwegs seid, was sind so die sprachlichen Fertigkeiten, die, also ne, ihr, also Christoph wird wahrscheinlich sehr gut Spanisch sprechen, aber was sind so die sprachlichen Skills, die man braucht, wenn man unterwegs ist?
Also natürlich mit Englisch kommt man in den Touristengebieten natürlich immer weiter. Ich war aber auch mal in China, wo wirklich mit Englisch nicht mehr viel zu holen ist. Trotzdem, was Adrian eben sagte, wenn man aufgeschlossen ist, freundlich ist, kommt man irgendwie immer weiter. Ne? Also ich musste meinen Bus von der Küste Richtung Shanghai zurücknehmen. Das haben sie mir dann aufgemalt auf dem DIN-A4-Zettel. Also hätte ich diesen DIN-A4-Zettel verloren, würde ich jetzt wahrscheinlich da noch sitzen. Aber die Leute waren hilfsbereit, die freuen sich mit Händen und Füßen. Und das, diese Geschichte, ja, die habe ich jetzt halt drin. Also wenn ich jetzt wirklich nur mit den Experts da rumgehangen hätte, ist das halt wieder eine andere Geschichte, ne?
Und ein bisschen die Romantik kaputt machen, Christoph, aber Google Translate ist auch ein mega Helfer. und sei es für eine Speisekarte in Kyrillisch. Ganz ehrlich, das ist...
Viel Glück in China mit Google Translate an dieser Stelle.
Ach, geht das nicht, wenn du mit der Kamera den Text scannst?
Doch, das geht. Also da kann man eine kyrillische Karte, auch eine chinesische Karte, Christoph, kriegt man damit
okay.
hin.
Okay. Wenn wir perspektivisch ein bisschen in die Zukunft gucken, ne, eingeschränkte Reisefreiheit gerade aktuell, aber was sind so eure Pläne, wo soll es noch hingehen, was steht noch auf eurer Bucketlist?
Wie viele Länder fehlen? Das kannst du 192 minus 100.
Ja, ist noch ein bisschen.
Eine ganze Menge, wobei ich muss ganz ehrlich für mich zumindest sagen, jetzt die letzten 12 Monate haben mich so demütig gemacht. Ich würde, glaube ich, gerade schon vor Freude und Nervosität im Kreis springen, wenn ich es irgendwie nach Slowenien zum Beispiel reisen könnte. Das steht zumindest auf meiner Liste für dieses Jahr. Wenn das gut klappen würde in den nächsten Monaten, da wäre ich schon sehr glücklich. Muss gar nicht aktuell so weit sein, auch wenn es natürlich auch in den Füßen, Fingern und juckt, dass es wieder mal zum Beispiel auf mein Lieblingskontinent nach Asien geht. Aber aktuell wäre ich wirklich mit ganz, ganz wenig zufrieden und ich habe für dieses Jahr nochmal ziemlich viel Europa geplant. Ich würde gerne ins Baltikum, eben schon erwähnt, Slowenien ist noch auf der Liste. Und ich würde mir gerne Italien nochmal ein bisschen genauer angucken. Da war ich zwar schon vielfach, aber da fehlen mir noch so ein paar Sachen. Das ist ein typisches Land, das mir sehr, sehr gut gefällt, wo ich aber noch nicht alles gesehen habe und wo ich jetzt wieder hinfahren möchte.
Das ist auch eine gute Idee. Ich würde gerne mal nach Grönland. Das fehlt mir noch auf meiner, auf meiner Bucketlist. Das ist nochmal so, klar, es ist Europa, trotzdem weit weg in dem Sinne. Das ist nochmal so mein Ziel, aber schon vor Corona war das immer mein Ziel. Ich habe es aber noch nie geschafft. Es ist nämlich gar nicht so einfach, dahin zu kommen.
Also dann auch mit der Schiffsreise wahrscheinlich, ne?
Ja, man konnte irgendwie über Dänemark, über Kopenhagen kannst du dann fliegen. Das ist wahrscheinlich der Sinn. Oder ich glaube, über Island ging das auch. Also das ist wieder diese Planung, die wir eben sagten. Da musst du vorher mal ein bisschen gucken, damit du weißt, wie kommst du hin, wie kommst du weg. Und was dann dazwischen passiert, ja, das sieht man dann im besten Fall vor Ort schon, ne?
Christoph lässt dich ganz biblisch im Mund eines Wals hinschwimmen. Ja.
Ich dachte auch gerade günstig mit dem Tretboot, aber das dauert dann wahrscheinlich ein bisschen lange.
Da braucht man noch einen, der für ihn tritt.
Ich verleihe sie ja nur.
Ich sehe schon, die Rollen sind bei euch verteilt. Also, wer auch großes Fernweh hat, dem empfehle ich bei Welttournee, der Reisepodcast, reinzuhören bei Christoph und Adrian. Das ist wirklich ganz großes Kino, auch wenn die beiden gerade nicht aktuell die großen Reisen unternehmen können. Lohnt es sich auch mal in die alten Folgen reinzuhören. Und was kommt jetzt als nächstes eigentlich in den nächsten Wochen?
Brandenburg haben wir schon. Brandenburg haben wir schon.
Eben.
Rumänien haben wir auch schon, haben wir schon gesagt.
Was kommt da noch?
Also aktuell arbeiten wir an einer tollen Folge über begehbare Städte. Also wir wollen gerne mal ein bisschen erzählen, was man jetzt gerade in Städten so für Walking-Tours machen kann und welche Städte sich jetzt gerade anbieten, um auch so ein kleines Bonbon zu haben, das man vielleicht jetzt schon angehen kann und nicht erst dann, wenn in hoffentlich 4-5 Wochen alles wieder aufgeht. Ich glaube, das wird eine der nächsten Folgen und dann gucken wir mal. Wir haben angefangen, wir hatten viele, viele Wünsche, dass man wieder an den Strand gehen soll. Wir waren jetzt, vor 2 Wochen waren wir in Belize. Aber ich glaube, so die Karibik könnte ich mir nochmal vorstellen in den nächsten Wochen. Das wird auch nochmal.
Ja, Südamerika können wir was machen. Erzählen. Also ein bisschen was zum Träumen anregen. Das ist ja auch in diesen Zeiten, wenn man auf dem Sofa sitzt zu Hause. Ich kenne das ja von mir. Ich gucke mir gerne alte Fotos an und da kommen ja immer die ganzen Geschichten wieder hoch. Das ist also so der Tipp. Die guten Geschichten. Nicht die mit Wonderwall im Hostel.
Doch wieder einfällt, wie oft er schon verliebt war auf Reisen. Ne?
Genau. Ach, war das schön früher. Okay. Also, ich kann empfehlen, hört unbedingt bei den beiden rein. Ich verlinke natürlich den Podcast auch in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung und schaut auch mal auf der Webseite vorbei, der-reisepodcast.de. Vielen Dank für eure Tipps und eure Ausführungen. Ich freue mich auch, wenn wir das gerne mal wiederholen, wenn ihr mal wieder ein bisschen unterwegs seid und von neuen Abenteuern berichten könnt. Und wünsche euch aber bis dahin allseits eine gute Reise.
Danke gleichfalls.
Vielen, dass wir hier sein durften. Danke dir. War super. Hat Spaß gemacht.
Ja, das war die Bonusfolge mit Christoph und Adrian vom Reisepodcast Welttournee. Hör unbedingt mal bei den beiden rein. Wie versprochen findest du den Link zu ihrem Podcast und zu den Social Media Seiten in der Folgenbeschreibung und den Shownotes. Das war's also. Die kleine Jubiläumsfolge ist zu Ende. Wir hören uns mit einer regulären Folge wieder nächsten Mittwoch. Dann geht's nach Melbourne, Australien. Bis dahin, alles Gute. Ciao.